SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SR3 aus dem Leben. Mein Name ist Uwe Jäger und ich unterhalte mich hier jede Woche mit meinen Gästen über spannende Dinge aus dem Leben. Heute mit Ruven Schumacher. Er ist Videospieleentwickler und hat gerade den Deutschen Entwicklerpreis bekommen. Über den besonderen Erfolg und seinen Alltag als Spieleentwickler unterhalten wir uns heute, worüber ich mich sehr freue. Hallo Ruven, schön, dass du mein Gast bist.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, und vor allen Dingen noch herzlichen Glückwunsch zu der Auszeichnung mit dem Deutschen Entwicklerpreis für dein Spiel Mindlock – The Apartment in der Kategorie Beste Story.
Vielen Dank, ja.
Eine besondere Auszeichnung, ein besonderer und wichtiger Preis auch in der Gaming-Szene.
Ja, absolut. Habe ich dann auch gemerkt, so in den, also als ich dann dort war. Und es ist schon intens, das ganze Gefühl.
Das glaube ich dir. Der Preis würdigt seit mehr als 20 Jahren die besten Computerspiele des Jahres aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Hast du damit gerechnet oder war das eine Überraschung für dich?
Es war schon eine Überraschung. Also das sind halt auch großartige Studios, die alle Großartiges machen. Wenn man da gewinnt, das ist schon, damit rechnet man nicht unbedingt.
Wie war es jetzt? Die Preisverleihung ist ja noch gar nicht lange her.
Ja, großartige Gespräche geführt, viele Leute kennengelernt, auch andere Entwickler nochmal. Ganz arg gefreut habe ich mich über das Gespräch mit Budi, den kennt man so ein bisschen aus der Branche, von Game One, früher ist viel im Fernsehen gelaufen. Mhm. Habe ich schon als Kind viel geschaut und genau, gehört auch so ein bisschen zu den Idolen dazu. Also wirklich viel Tolles mitgenommen und ja, sehr zufrieden nochmal zu Hause.
Das glaube ich. Wie ist es, wenn man dann auch, ja, wie du schon sagst, als leidenschaftlicher Gamer, der du auch selbst bist, die Idole aus der Kindheit oder ja aus der Vergangenheit dann auf einmal selbst trifft als Preisträger?
Ja, total verrückt. Also da hatte ich auch dieses Jahr dann dieses totale Highlight. Gronkh ist ja so ein Begriff auf YouTube Deutschland. Als er dann mein Spiel wirklich auch Let's Played hatte im Juli, war auch totales Highlight. Also das hat man sich eigentlich immer gewünscht, dass sowas passiert und habe das auch sehr genossen. Da kam dann jeden Abend eine Folge raus mit einer halben Stunde. Da hat er immer so Stück für Stück weitergespielt und das dann auf YouTube hochgeladen. Das sind dann so Momente, die sind dann schon richtig cool.
Also ein bisschen was wie ein Ritterschlag auch für schon dich als Entwickler.
Für mich total, ja.
Dann lass uns über dein Spiel sprechen, Mindlock, das ausgezeichnet wurde. Das Spiel dreht sich um Colin, eigentlich ein ganz normaler Typ, der morgens aufwacht, sich fertig macht und feststellt, ups, meine Wohnungstür ist weg. Und dann, was passiert dann? In was für eine Welt nimmst du die Spielerinnen und Spieler mit in deinem Spiel?
Genau, das war es eigentlich zusammengefasst, wie das Ganze beginnt. Wirkt auf den ersten Blick auch so ein bisschen gruselig, mysteriös, was da passiert. Und bekommt dann aber so einen sehr psychologischen und philosophischen Drive auch mit der Zeit. Colin ist eine Figur, die ist sehr unzufrieden mit ihrem Leben. Die hat viele Entscheidungen getroffen, die ihn dann auch in einen Job geführt haben, mit dem er nicht so zufrieden ist. Hat familiäre Probleme und das Ganze wird dann eben in dieser Gefangenschaft in seinem Apartment sehr stark thematisiert und sucht ihn dann sozusagen heim.
Klingt also schon fast so ein bisschen wie eine Serie oder ein Film, eine Geschichte, die du erzählst, ja, richtig, mit dem Spiel.
Genau, und das liegt auch so ein bisschen an dem Genre. Es ist ja ein Point-and-Click-Adventure. Die waren vor 30 Jahren, glaube ich, so in ihrer Höhenzeit. Mhm. Und sind heute gar nicht mehr so das beliebteste Genre unbedingt, aber sind großartig, um solche Geschichten eben zu erzählen und den Spieler wirklich mitzunehmen und dass man sich da wirklich in den Hauptcharakter auch reinfühlen kann. Da gibt es immer sehr viele Side-Informationen an jeder Stelle. Man kann sich überall in Ruhe umgucken, so nach seiner eigenen Geschwindigkeit auch spielen. Und ja, es ist eigentlich tatsächlich wie so ein interaktiver Film so ein bisschen.
Also man taucht richtig in die Welt von Colin ein und die Spielerinnen und Spieler müssen dann Rätsel lösen beziehungsweise Colin helfen, quasi aus dieser Gefangenschaft, will ich mal sagen, in Anführungszeichen, wieder rauszukommen. Oder was ist die Aufgabe?
Das ist die erste Motivation, als die Haustür verschwindet. Nochmal Normalität und irgendwie gucken, was ist hier los und wie komme ich dann nochmal raus. Aber was sich dann halt im Laufe der Geschichte entwickelt, ist halt viel tiefsinniger und psychologischer. Mhm. Und dreht sich dann eigentlich viel mehr um andere Dinge, die im Leben eigentlich aufgearbeitet werden und gelöst werden müssen, als nur, wie kommt jetzt die Tür nochmal zurück.
Also Colin begegnet dann auch Figuren aus der Vergangenheit, aus seinem Leben, vielleicht auch aus der Zukunft oder so.
Ja, auch mögliche Zukünfte, auf die er vielleicht zuläuft und das sind alles Themen, die da dann vorkommen. Auch ein Trauma wird nebenher nochmal aufgearbeitet im Laufe der Geschichte. Genau, und ich glaube, diese grundsätzliche Thematik, sich zu fragen, warum machen wir eigentlich das, was wir machen jeden Tag in dieser Alltagsroutine? Warum hat Colin nicht schon ohne die Haustür, die verschwindet, angefangen, mal irgendwas zu verändern? Warum ist er unzufrieden mit seinem Leben und macht es einfach Tag für Tag? Das ist halt so was sehr Übertragbares, was jeder Mensch so auch auf sich selbst dann übertragen kann und sich die Frage stellen kann.
Also nicht nur ein Spiel, sondern auch was, was ja zum Nachdenken über sich selbst vielleicht ein bisschen stoßen soll.
Ich versuche selbst noch so ein bisschen zu analysieren, was genau der Kern ist, wieso dieses Spiel so gut angenommen wird. Ich hatte ja nie vor, ich mache jetzt ein erfolgreiches Spiel, sondern ich hatte einfach Lust, so eine Geschichte zu erzählen. Dann hat es irgendwie halt angefangen. Ich wollte mal wieder was für mich machen. Und es hat sich dann zu dieser Größenordnung dann halt entwickelt. Und ich hätte nie gedacht, dass es so positiv tatsächlich angenommen wird. Und ich glaube, es liegt eben daran, dass das so ein universelles Thema ist, was jeder auf sich selbst anwenden kann.
Wie ist denn die Idee zu dem Spiel gekommen, meint Locke?
Das Ganze ist in der Corona-Zeit entstanden. Da war so die Thematik der Isolation natürlich sowieso jeden Tag da. Und da hat man auch gemerkt, dass man selbst viel über sein Leben nachdenkt. Und da habe ich gedacht, boah, das wäre doch eigentlich eine gute Grundlage, um zu sagen, was ist denn in so einer Geschichte, in der eine Figur irgendwie tagtäglich so in den Routinen feststeckt und dann jetzt nicht Corona irgendwie die Thematik ist, sondern plötzlich verschwindet die Haustür und ich nehme sowas Banales eigentlich und lass damit die Geschichte starten, dass diese Figur gezwungen wird, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und da ist es dann quasi so übertragen worden.
Wie geht es dann weiter, wenn du so eine Idee für eine Geschichte oder ein Spiel hast? Wie müssen wir uns das vorstellen? Weil du bist ja, ich sag's mal so eine One-Man-Show, ein Solo-Entwickler. Du hast quasi von der Idee bis zum fertigen Spiel, vom Zeichnen, Entwickeln, Programmieren, alles selbst gemacht. Wie müssen wir uns das dann vorstellen? Wie geht's da weiter?
Das ist eine sehr gute Frage tatsächlich. Ich kann das gar nicht so selbst beschreiben. Das ist so ein Prozess, den konnte ich, glaube ich, noch nie wirklich im Leben ablegen, dass ich zu jeder Zeit irgendwie dahin funktioniere, dass ich überlege, wie kannst du das einbauen? Also auch wenn ich irgendwie mit Leuten spreche, was schaue selbst irgendwie, was konsumiere, da kommt immer so der Gedanke, wie könnte das, wenn mir was gefällt, selbst übertragen werden in meine Geschichte. Und so ja, baut sich das immer so ein bisschen weiter. Ich auf meinem Handy halte ich immer Sachen fest, wenn mir dann Ideen kommen und schraube die dann weiter rein. Ja, ich glaube, ich habe einfach über die vielen Jahre doch verschiedene Sachen einfach gesammelt. Also ich habe auch in einer Band gespielt, daher halt auch aus dem Musikbereich dann viel Erfahrung mit Sound viel gearbeitet. Im Studium habe ich ganz arg Programme gelernt für Animation und das dann vertieft. Geschichten erzählen war schon immer ein Ding. Also mit 7 habe ich angefangen, Comics zu zeichnen. Das war so die einfachste Form, irgendwie was erzählen zu können. Und da kam von jeder Seite halt irgendwie was zusammen. Ist relativ ungewöhnlich als Einzel- oder Solo-Entwickler. Meistens hat man natürlich ein Team für, also mit einer Person für jeden dieser Bereiche. Da kommt ja doch viel Verschiedenes eigentlich zusammen. Aber ja, mir macht wirklich alles davon Spaß und ich würde eigentlich auch super ungern irgendwas davon abgeben.
Also kann man sagen, du bist ein Alleskönner, so ein bisschen?
Ja, ich will mich jetzt nicht als Alleskönner bezeichnen.
Aber du...
Ich habe genug Skills in den einzelnen Sachen, dass es ausreicht für dieses Gesamtwerk.
Aber wenn ich dich richtig verstehe, ist es eher was Ungewöhnliches, dass man von der Idee bis zum fertigen Spiel über das Zeichnen, das Programmieren, die Geschichte sich ausdenken, alles aus einer Hand kommt, ist eher ungewöhnlich.
Absolut. Und es hat natürlich auch große Vor- und Nachteile, die man auch benennen kann. Also mit einem Team hat man natürlich ein Team. Das ist natürlich schön, wenn man miteinander drüber redet. Auch wenn man mal irgendwo Probleme hat und nicht weiterkommt, ist das natürlich super vorteilhaft. Auf der anderen Seite, wenn man Solo-Entwickler ist, dann hat man halt diese eine ganz klare Funktion und muss eigentlich gar nicht drüber reden. Und jedes Einzelteil passt natürlich genau zu dem, was man vorhat. Also wenn ich eine Szene habe und will ein ganz bestimmtes Gefühl erzeugen, gejagt werden oder was suchen oder was dir eben passiert, dann tut es natürlich grafisch und audiovisuell komplett ineinander greifen, alles, dass es wirklich genau meiner Vision folgt, ohne viel Kommunikation dazu.
Du bist in allem dann quasi drin, du musst nicht groß jemand das erklären. Ne?
Genau, ja. Also es geht dadurch auch sehr schnell, obwohl man natürlich nicht parallel an Sachen arbeiten kann. Das ist so das Bizarre, dass man irgendwie große Geschwindigkeit gewinnt. Man braucht keine große Teamorganisation, irgendwie muss ich Tickets hin und her schieben oder sowas. Alles sehr, sehr abgekapselt, so im kleinen Rahmen. Aber ja, gleichzeitig kann ich ja, wie gesagt, nicht parallel an den Dingen arbeiten, was halt wieder sehr viel Zeit dann extra braucht.
Also du springst so ein bisschen zwischen den unterschiedlichen Jobs dann hin und her, oder wie müssen wir uns das in deinem Alltag vorstellen?
Genau, tagtäglich, so fast stündlich dann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Figur baue, die ich einsetzen möchte, dann wird die gezeichnet, wird animiert, wird gleichzeitig vertont. Also dass ich dann irgendwie Geräusche noch einbaue in die Animation, dann wird die reinprogrammiert. Vielleicht muss man dann noch was irgendwie an den Hintergründen ändern. Da kommt dann irgendwie alles einfach zusammen. Natürlich werden auch die Texte dann direkt wieder geschrieben. Eventuell fällt mir dann auf, okay, ich habe jetzt einen Text, da ist er eher traurig. Das heißt, ich kann direkt dann eine Grafik bauen, wo er trauriger guckt. Das springt die ganze Zeit nur hin und her. Und das ist auch irgendwie spannend.
So klingt's. Du hast unheimlich lange von der Idee bis zum fertigen Spiel an deinem Spiel gearbeitet. Bis zu 3 Jahre. Wahnsinn. Ist es normal, dass es so lange dauert?
Ich habe gar nicht so viele Referenzen für einen Solo-Entwickler tatsächlich, dass ich nicht weiß, sind der andere schneller oder langsamer. Aber ich glaube, ich bin zeitig da ganz gut.
Okay, wenn man alles selbst macht, klar. Aber trotzdem eine lange Zeit. Wie hält man da auch die Spannung und den Spaß oder dass man die Lust auch nicht verliert?
Ich kann es ja gar nicht abstellen. Also allein, dass man halt auch so viel im Tag natürlich die Jobs wechselt. Mhm. Also ich glaube, unterschiedlich ist der Alltag genug und da bleibt immer spannend. Also ich gehe ja relativ chronologisch durch das Spiel durch, wenn ich das entwickle. Und da geht man natürlich auch durch völlig verschiedene Szenen. Also wenn die eine eher gruselig ist, ist die andere vielleicht eher schön. Da hat man irgendwie eine Kindheitserinnerung, die man spielt, die dann auch ganz anders gezeichnet ist, viel gröber. Und dadurch, also es wechselt sich sehr gut ab und man hat in jedem Monat auch ein bisschen eine andere Stimmung so beim Arbeiten dann, die man ausarbeitet.
Wenn du sagst, da wechseln sich Szenen ab, jetzt verbinden viele Videospiele oder Games auch mit unterschiedlichen Levels. Ist das dann sowas, wenn man von Szene zu Szene wechselt, wie ein Level in einem Spiel oder ist das wieder was anderes?
Ein Level würde ich nochmal ein bisschen anders vielleicht werten im Spielekontext. Meistens baut sich das dann nach oben hin auf und wird irgendwie schwerer. Bei mir ist das ja wirklich eine kontinuierliche Geschichte. Also man kann das wirklich dann mit Kapitel aus einem Film vergleichen eher. Ich denke, das trifft es eher.
Wo ist das Spiel entstanden? Wie müssen wir uns das vorstellen? Sitzt du da vor Bildschirmen, vorm Rechner, am Schreibtisch oder wie sieht's da aus? Nimm uns mal mit in dein Arbeitszimmer.
Ja, arg viel anders ist es tatsächlich nicht. Mhm. Ich habe da meine 2 Bildschirme, meinen Rechner, habe da die ganzen Programme, die ich eben brauche. Besonders ist vielleicht noch das Grafiktablett, das nebendran steht. Das greife ich mir dann ab und zu rüber und stelle es wieder zurück, wenn es notwendig wird. Gut, mein Mikrofon war auch schon viel mit dabei. Also ganz am Anfang habe ich sogar den Hauptcharakter mal selbst eingesprochen, einfach um ein bisschen zu fühlen, wie ist die Dynamik. Man kann es dann alles ein bisschen besser von der Geschichte auch beurteilen, wenn es einfach mal unterlegt ist und man nicht nur den trockenen Text hat in der Ausgabe. Und da wusste ich aber schon, dass im besten Fall natürlich am Ende das nochmal professionell vertont werden sollte.
Also hat ein Sprecher dann.
Genau,
alle haben dann nochmal Sprecher bekommen. Apropos Mikrofon, du hast in Teilen auch die Musik selbst gemacht für das Spiel, also wirklich in alles Gönner.
Ja, die Musik war auch schon immer ein großer Punkt bei mir. Ich habe viel Musik gemacht. Ich habe in einer Punkband lange gespielt. Pranks hieß die. Mhm. Und ja, das ist natürlich was, da freue ich mich auch, wenn ich das so ein bisschen wieder einbauen kann und aufleben lassen kann. Und den Soundtrack, den Song von dem Spiel, den habe ich auch geschrieben. Und da hat mir der Publisher ein bisschen geholfen. Hat mir jemand beiseite gestellt, mit dem ich das dann nochmal richtig ausproduziert habe, professionell. Genau, ich und meine Frau haben den dann eingesungen zusammen. Die kommt nämlich auch aus dem Musikerkontext damals und das war auch ganz schön, genau. Und dann habe ich dem Ganzen sogar noch ein Musikvideo versehen. Das ist auch ein schöner Moment im Spiel, wenn man dann an den Fernseher kommt und da plötzlich ein ganzes Musikvideo mit viel Mühe aufwendig produziert läuft. Mhm. Das sind dann so kleine Details, die es aber, glaube ich, auch ausmachen.
Musikvideos spielen ja neben dem Spieleentwickeln in deinem Alltag auch eine Rolle. Da unterhalten wir uns später noch ein bisschen drüber. Du hast den Publisher angesprochen. Mhm. Ist das sowas wie ein Verleger, wenn es um Bücher zum Beispiel geht? Oder genau. Ein Regisseur bei einem Film oder einem Produzenten?
Genau. Also es gibt reine Spiele-Publisher tatsächlich. Bei mir ist es so, dass es tatsächlich auch ein Verlag ist. Und die machen auch viel im Hörspielbereich und haben auch die 3 Fragezeichen und die Exit Games in digitaler Weise gepublished. Und ich gehöre da jetzt eben auch mit dazu. United Soft Media heißen die. Die gehören zum Mutterkonzern Kosmos Verlag.
Also auch ein großer Verlag, den du da im Rücken hast. Was gehört zu deinem Alltag als Spieleentwickler dazu, was man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, auch als Gamer, als Spieler selbst?
Also bei mir wird das Thema mit der Musik dann nochmal konkret. Die habe ich anfangs auch selbst geschrieben und eingebaut, obwohl ich in der Musikproduktion, also gar nicht so sehr vom Writing, sondern wirklich das ganze professionelle Ausführen davon, da war noch viel Platz nach oben. Und da habe ich dann auch mit dem Publisher festgestellt, dass es vielleicht gut wäre, da nochmal wirklich jemand Professionelles dran zu setzen, der das Ganze dann nochmal neu interpretiert und nochmal richtig mit echten Instrumenten auch ausproduziert. Also das war auch ein richtig schöner Moment in der Entwicklung mit Chris Kohler, der wurde mir da zur Seite gestellt, der dann wirklich auch diese ganzen echten Instrumente dann nochmal benutzt hat dafür. Und das klingt dann, wenn man das zurückgeschickt bekommt, plötzlich vollkommen anders. Und das war auch richtig cool, in der Form nochmal Musik entwickeln zu können und da mitarbeiten zu dürfen.
Das ist auch spannend zu hören, dass da ja richtige Instrumente dann auch im Einsatz sind und das nicht nur am Computer entsteht und was für ein Aufwand auch betrieben wird, eben für ein Computerspiel. Wie lang sind deine Tage dann da? Sitzt du dann, bis was fertig ist, oder hast du eine klare Struktur? Sagst, was weiß ich, von 9 bis 17 Uhr oder so?
Kommt immer so ein bisschen drauf an, wie die Lust ist und was gebraucht wird. Oder wie die Energie auch ist.
Auch mal eine kreative Pause braucht man bestimmt, oder?
Ja, genau, sowas kommt natürlich auch und ist nicht immer so ganz planbar. Aber man hat natürlich auch diese Meilensteine, die man dann, also gerade wenn man dann den Publisher hat und hat dann auch einen Publisher-Vertrag, gibt es natürlich auch bestimmte Situationen, wo man dann was abliefern muss und was dann geprüft wird und man nochmal bespricht.
Also Termin-Zeitdruck gibt es auch?
Genau, gibt es auch.
Ist gut auch, oder?
Es ist kein schlimmer Zeitdruck. Also ich bin eigentlich immer so strukturiert beim Arbeiten, dass ich das gut hinbekomme bis zum Ende. Es ist nie so, dass ich das dann lange liegen lasse bis zum Tag vorher und dann das Chaos ausbricht. Aber ja, man muss natürlich schon auch hinten dran bleiben, also das natürlich schon. Und je nach Phase, gerade zum Ende hin, wird es halt oft auch sehr stramm, wenn dann der Demo-Release ansteht und man weiß, das muss jetzt fertig sein und das muss gut sein. Da sollten möglichst keine Fehler mehr drinstecken und da gibt man sich dann natürlich besonders viel Mühe und lässt den Computer nicht mehr ausgehen.
Wie ist es auch, wenn du sagst, man muss gucken, ob ja da keine Fehler drin sind, wahrscheinlich auch die Anschlüsse irgendwie passen, ne? Wie kontrollierst du das? Es auch wirklich alles ineinander verzahnt ist und die Geschichte von Colin aufgeht oder die Rätsel auch, die er lösen muss und so.
Also ich spiele es auch selber dann immer im Prozess des Öfteren nochmal durch und probiere alles Mögliche aus, klappt alles, entstehen irgendwo Fehler und auch größere Stellen dann, wo man sagt, so ich spiele es jetzt nochmal von dem vorherigen Kapitel ab, ob das so von der Dynamik her passt, sich gut entwickelt. Aber der Publisher hat natürlich auch Leute bereitgestellt, die das dann geprüft haben und mir Feedback gegeben haben.
Die für dich spielen,
oder? Genau, ja. Mhm. Dass es einfach von mehreren Augen nochmal gesehen wird, das ist sehr wichtig.
Übersieht man wahrscheinlich dann auch was, ne? Wenn natürlich, man so drin ist, so stark.
Genau.
Was ist dein Ausgleich, wenn du dann eben auch so lange Tage am Schreibtisch vom Rechner hast beim Spieleentwickeln?
Gut, mittlerweile habe ich seit 2 Jahren auch einen Hund, mit dem komme ich jeden Tag raus.
Das ist auch ein guter Ausgleich.
Ja. Da kann man dann eine Stunde lang auch mal nicht arbeiten. Nee, es ist, ich glaube, es hilft auch ganz arg, dass das sowieso eine Sache ist, die ich so gerne mache, die ich auch schon zur Schulzeit in meiner Freizeit einfach gemacht habe, so kleine Spiele entwickeln oder Musik, all diese Bausteine zeichnen, dass sich es eigentlich nie so richtig nach Arbeit anfühlt. Es ist anders, wenn man dann was aufgetragen bekommt, was man machen muss, wie wenn man dann an seinem eigenen Spiel arbeitet. Und deswegen war das auch immer der Traum, das irgendwie mal zu schaffen, was ich nie für möglich gehalten hatte früher. Also ich wusste gar nicht, dass das geht, sowas beruflich zu machen, Spiele zu entwickeln, die man selbst sich irgendwie ausdenkt. Und deswegen schön, dass das irgendwie möglich ist und klappt.
Du hast uns schon ein bisschen erzählt, dass du seit deiner Kindheit ja Videospiele liebst, aber auch Musikvideos und von Animationen begeistert bist. Was begeistert dich bis heute daran?
Natürlich ist eine große Nostalgie damit auch verbunden. Also es ist auch so ein Wohlfühlort. Natürlich gibt es ganz viele verschiedene Genres, je nachdem, was man spielt. Aber ich glaube, ich bin auch so ein Nostalgie-Gamer so ein bisschen. Ich packe auch gerne mal Super Mario oder sowas aus.
Hat jetzt ja gerade Jubiläum gehabt, ne? 40 Jahre.
Ja, stimmt. Genau, ja. Auch. Da kommen natürlich auch immer neue Ableger von, aber ja, ich springe immer ganz gerne zwischen neuen Titeln und auch sehr alten Titeln. Pack auch gerne mal die alte PlayStation 2 aus von früher. Also es ist ja für mich einfach so ein Wohlfühlort tatsächlich.
Also hat was mit Ablenkung, Entspannung auch zu tun, oder?
Ja, schon, klar, natürlich. Also ich entspanne dabei sehr gut. Das ist halt ein Hobby. Man nimmt immer auch viel mit. Also je nach Genre, natürlich auch in Genres wie jetzt Mindlock auch, die halt Geschichten erzählen. Da kann man natürlich, also manchmal geht man halt aus dem Spiel auch sehr begeistert raus, wenn es dann noch Dinge auch hinterlässt, Gefühle und Gedanken, die einen auch noch Tage später irgendwie begleiten. Das ist natürlich dann auch immer was sehr Schönes.
Was sind so deine ersten Erinnerungen an Videospiele? Super Mario hast du schon gesagt, aber was waren so die ersten Spiele, die du gezockt hast?
Ja, da gab es so einige Super Nintendo-Ableger natürlich, wie Super Mario, der ganze Breite nach. Ich habe auch sehr gerne die alten Tony Hawk-Spiele.
Skating,
ja. Das hat sehr viel Spaß gemacht. ab und zu packe ich da auch immer noch so einen alten Titel aus und spiele den auch nochmal und freue mich über alles, was da Neues kommt in dem Bereich. Mhm. Eigentlich ganz bunt gemischt, kann man sagen.
Das ist ja mittlerweile auch ein Riesenmarkt, oder? Es gibt eine Riesenvielfalt an Spielen. Was gibt es da alles und was sind vielleicht auch Trends? Oder ist das so umfangreich?
Es ist wirklich sehr umfangreich. Gut, man merkt natürlich, es gibt so einzelne Titel, die sind wirklich weltweit so beliebt, dass die jeder kennt und zum Beispiel Minecraft oder solche Dinge, quasi Lego in Videospiele-Version, wo man mit seinem Charakter in seiner Lego-Welt herumrennt und selber Sachen wegbaut, woanders hinbaut. So wie Lego damals ein Riesenerfolg war, funktioniert das halt auch übertragen in der Videospiele-Welt. Mhm. Oder Fortnite ist ja auch so ein Riesending heutzutage. Für die jüngere Generation wahrscheinlich vor allem.
Oder würde man sagen, Ballerspiel, ne? Oder?
Ja, der Titel Ballerspiel ist so arg negativ behaftet. Ich benutze den ungern. Mhm. Ja, genau, da gibt es ja wie im Filmbereich alles Mögliche einfach. Und auch im Filmbereich, finde ich, hat ein Horrorfilm natürlich seine Existenzberechtigung. So haben es auch diese Shooter, wie man sie eigentlich bezeichnet, in Videospielformat natürlich auch die ganze Bandbreite existiert.
Und mittlerweile sind die Leute auch mit den Videospielen, den Computerspielen älter geworden. Ja. Nicht nur junge, sondern auch viele Ü60 spielen.
Ja, klar. Habe ich jetzt auch in Köln gemerkt letzte Woche beim Deutschen Entwicklerpreis. Es ist halt wirklich, es geht durch alle Generationen. Also mittlerweile kann man nicht sagen, irgendwie die eine Generation ist jetzt die Videospiele-Generation, sondern das wird immer mehr und mehr natürlich auch mitgenommen.
Was hast du für Reaktionen auf dein Spiel bekommen? Kamen die auch aus unterschiedlichen Generationen?
Ja, natürlich. Also mir wurde von allen Seiten gratuliert. Das war jetzt schon, das erfährt man auch nicht so häufig im Leben. Das ist schon ein verrücktes Gefühl, wenn sich dann innerhalb von ein, zwei Tagen so sämtliche Menschen, die man irgendwie kennt oder auch nicht kennt und jeder sich irgendwie meldet und einem gratulieren möchte. Das war schon so ein Aufmerksamkeitsschub, der ist schon was Besonderes irgendwie. Der verfällt auch bald nochmal, das weiß ich natürlich auch. Aber für den Moment ist es eine spannende Erfahrung.
Ist ja auch nicht der erste Preis, den du bekommen hast für dein Spiel. Du hast den Game Award SAR gewonnen, 2022. Genau. Und auch viele überregionale Zeitungen haben damals, als dein Spiel erschienen ist, sehr positiv darüber berichtet. Die Süddeutsche hat dein Spiel zum Spiel der Woche gemacht.
Ja, ich habe das gar nicht mehr so auf dem Schirm, weil so viel passiert ist. Mhm. Ich kann es gar nicht mehr so richtig zusammenfassen. Da kam dann so eine Welle von vielen Artikeln und Sachen. Hätte ich nie gedacht, dass das so gut angenommen wird, weil es ja auch aus einem Genre kommt, das eigentlich gar nicht so massentauglich mehr ist, wie es einmal war. Das ist halt auch ein riesiges Lob für mich, dass Leute sagen, sie mögen das Genre eigentlich gar nicht, aber mein Spiel hat ihnen Spaß gemacht und das ist schon cool.
Du hast schon ein bisschen erzählt, Ruven, du hast schon gerne in der Schule auch Comics gezeichnet und sogar schon kleine Videospiele selbst produziert, Musikvideos. Was waren das für Geschichten, die du da gezeichnet und auch erzählt, programmiert hast?
Die würde ich jetzt so natürlich heute nicht mehr veröffentlichen. Ab und zu gucke ich mir sie immer wieder an und schmunzle ein bisschen.
Wer weiß, vielleicht sind sie irgendwann mal besonders viel wert. Ne?
Ich glaube, so meine erste Comic-Reihe, die ich gemacht habe, die ging um so einen kleinen Dino, der halt irgendwie aus seinem Ei schlüpft und dann durch die Welt läuft und Freunde findet und gegen das Böse kämpft. Also so Banales. Aber irgendwie fängt man halt ja immer an.
Wann war für dich klar, dass Videospiele dein Beruf werden sollen für dich?
Das kam dann tatsächlich erst so im Laufe des Studiums. Zuerst war das, was ich festgestellt habe, dass man das überhaupt studieren kann, nach dem Abi, was ich dann irgendwann gemerkt habe. Da wollte ich natürlich in diese Richtung Game Design gehen.
Du hast hier in Saarbrücken studiert, an der HBK, der Hochschule.
Genau. Der Bildenden Künste, genau. Und ja, da gab es dann eben auch viel Game Design Anteil und Kurse dazu, Projekte dazu. Und das hat mir dann direkt gefallen und da wollte ich hin. Und konnte es dann vertiefen. Da wusste ich aber auch noch gar nicht, dass das beruflich irgendwie eine Möglichkeit wäre. Ich habe dann halt erstmal nach dem Studium geschaut, dass das irgendwie mal so grob in die Richtung geht. Und dann gegen Ende des Studiums irgendwie festgestellt, okay, es gibt tatsächlich Game Studios und die stellen Leute ein und man kann da irgendwie auch in diese Branche tatsächlich eintauchen und da arbeiten. Und da war aber auch noch nicht die Vorstellung da, jetzt irgendwie Solo-Entwickler zu werden, weil ich mir das zu dem Zeitpunkt auch gar nicht zugetraut habe. Und das war tatsächlich so ein Prozess Learning by Doing. Also ich habe angefangen mit Mindlog einfach aus der Idee heraus, ich hätte mal wieder Lust, was so für mich zu machen. Und dann ein Jahr später war halt schon so eine kleine Demo da, die man spielen konnte, eine halbe Stunde. Da habe ich gedacht, komm, probier's doch mal, such doch mal einen Publisher, mit dem du das Ganze besprichst und durchplanst, durchfinanzierst und so ging das dann weiter. Da habe ich dann viel auch aus der Entwicklerei im Saarland viel Unterstützung und Tipps bekommen, wie man da vorgeht. Und dann lief das so, genau.
Also du hast deinen Job bei dem quasi Studio aufgegeben und hast ein eigenes Unternehmen gegründet, Roofcut Media?
Genau, Roofcut Media ist mein Gewerbe, das ich angemeldet habe. Und da darüber habe ich dann erstmal angefangen, so Musikvideos zu produzieren, Erklärvideos, solche Sachen, Grafiken, einfach ein normaler Selbstständiger eigentlich, Mediengestalter. Und da war noch gar nicht so der Plan, ich werde jetzt Spieleentwickler. Der Wunsch war so ein bisschen da, falls das irgendwie möglich wäre. Und das hat dann halt funktioniert, irgendwie doch ein paar Jahre später.
Kannst du von der Arbeit leben als Spieleentwickler?
Ja, oder? Genau. Also das läuft so weit, dass ich davon leben kann. Es ist jetzt noch nicht so, dass ich reich bin, aber es reicht zum Leben und das war der Plan.
Genau. Wie ist es aber für dich, ja, dass es dir gelungen ist, dein Hobby zum Beruf zu machen?
Ist großartig. Man muss natürlich auch sagen, es hat immer so die zwei Seiten. Also natürlich muss man auch als Unternehmer dann so ein bisschen businessorientiert denken. Es ist leider nicht nur Spielspaß und Freude, weil Spieleentwicklung, sondern man muss halt auch gucken, natürlich, dass die Finanzen stimmen. Man muss gucken, dass das steuerlich alles funktioniert. Und muss sich auch, also es ist natürlich auch so, dass man erst ein Spiel verkaufen kann, wenn es fertig ist. Mhm. Und es muss natürlich erstmal entwickelt werden. Und wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt 3 Jahre lang eine Spieleentwicklung, dann habe ich kein Geld, von dem ich lebe. Das heißt, man muss vorab gucken, dass man irgendwie sich einen Plan macht und diese Finanzierung zusammenbekommt. Und das ist gar nicht so unkompliziert. Und ich bin auch alleine. Das heißt, wenn ein Studio das vorhat mit 5, 6, 7 Mitarbeitern, dann multipliziert sich das nochmal hoch, was man voraus haben muss.
Also man muss gut wirtschaften können auch. Wie funktioniert das? Bekommst du dann eine Förderung oder musst du einen Kredit aufnehmen?
Genau, da gibt es verschiedene Möglichkeiten natürlich. Förderungen sind genau dafür da. Also es gibt ja auch Games-Förderungen. Es gibt Preisgelder, die natürlich erst möglich sind, wenn man sein erstes Spiel irgendwie veröffentlicht hat. Diesem Jahr habe ich ja da ein bisschen Glück, ein bisschen was zu sammeln jetzt für das nächste Spiel. Es gibt Kickstarter-Kampagnen, das machen viele. Das bedeutet, dass man quasi sich eine Seite anlegt, wo Leute schon mal wie eine Spendensammlung für das Produkt, das geplant ist. Mhm. Und ab gewissen Höhen, die erreicht werden, kann weiterentwickelt werden. Und das sind alles so verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten, die existieren. Man kann sich auch aus allem so ein bisschen was zusammenbauen. Und der Publisher, den gibt es natürlich auch noch, wenn man einen Publisher findet, der sagt, wir vertrauen in dieses Projekt, wir glauben, das hat Potenzial, wir wollen da zusammenarbeiten und finanzieren das Ganze oder finanzieren das zum Teil, vielleicht zusammen mit der Förderung, alles so Möglichkeiten.
Aber Respekt, dass du das alles neben dem Entwickeln des Spiels unter einen Hut bekommst dann auch.
Ja, es gibt auch Tage, die sind dann natürlich voller Bürokratie und die sind dann der nicht schöne Anteil davon. Die gibt es genauso viel wie die Tage, wo ich dann einfach nur fokussiert an meinem Spiel entwickle und Spaß habe.
Muss man auch ein bisschen drauf achten, wenn man sein Hobby, seine Leidenschaft zum Beruf macht, ja, dass die Leidenschaft, der Spaß nicht auf der Strecke bleibt?
Ja, das ist natürlich auch ein großes Thema, wo ich auch schon viel mit Freunden drüber geredet habe. Ist es schöner, ein Hobby als Hobby zu lassen oder es wirklich also zum Beruf zu machen? Ein Stück weit bricht dann natürlich auch dann irgendwie was ab, wenn es darum geht, damit Geld zu verdienen. Aber ich glaube, wenn ich dann so vertieft da sitze und wirklich fokussiert an meinem Spiel arbeite, ist es doch so ein bisschen einfach wie früher. Und das ist das, wo ich schon größtenteils total dankbar bin, dass ich das machen darf.
Du arbeitest jetzt in Neunkirchen und im Saarland. Ist das ein guter Standort für einen Spieleentwickler wie dich? Ich hätte gedacht, ja, Spieleentwickler trifft man vielleicht eher in Großstädten wie Berlin, Hamburg oder München oder so.
Also uns gibt es überall in jedem Bundesland. Im Saarland vielleicht ein bisschen weniger wie jetzt in anderen Bundesländern. Vielleicht ist es auch so ein bisschen natürlich abhängig von der Förderkultur. Bayern ist ja sehr stark, was das angeht. Mhm. Ich glaube, dort kommen dann wahrscheinlich auch die meisten Entwickler her, würde ich jetzt mal beurteilen. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Im Saarland gibt es auch eine Förderung. Da haben wir jetzt so ein bisschen die Problematik, dass wir gerade warten. Also da wird gerade richtlinientechnisch viel umgestellt und da müssen wir jetzt schauen, wann es da weitergeht. Aber genau, also die im Saarland gibt es auch eine Förderkultur, was das angeht.
Aber wenn ich dich richtig verstehe, würde es dir oder euch helfen, den Spieleentwickler, wenn da ein bisschen mehr Unterstützung auch für die Szene und die Branche da wäre aus dem Land?
Auf jeden Fall. Also Unterstützung ist, was das angeht, immer gut. Es gab da auch einen Fakt, ich überlege gerade, wie der war. Pro Euro, der in Gamesförderung fließt, kehrt 3,40 Euro zurück auf steuerlichem Anteil. Also es lohnt sich auch immens eigentlich in die Spieleentwicklung zu investieren auf staatlicher Seite, weil eben immer mal wieder ein Spiel dabei ist, das dann natürlich halt auch ein Erfolg wird und dann eben auch wieder Gelder reinbringt ins Land.
Also da steckt auch durchaus Potenzial oder da steckt Potenzial für das Saarland.
Natürlich, drin. Ja, natürlich.
Du sagst, es gibt mehrere Spieleentwickler im Saarland. Wie viele sind das? Wir müssen uns das vorstellen. Und kennt ihr euch untereinander? Also gibt es da einen Austausch?
Ja klar, wir kennen uns alle sehr gut. Das Ganze hat so den Titel Game Dev Saar. Da gibt es auch eine Discord-Gruppe. Da kann man immer vorbeigucken, wenn man einfach interessiert ist an Spieleentwicklung.
Das heißt,
da sind wir alle gut vernetzt.
Das ist eine
so eine Online-Plattform und wir sprechen viel miteinander, wir tauschen uns aus monatlich. Also das ist, wir sind da einfach so alle eigentlich ein großes Team.
Ist es auch ein bisschen, ja, dass man in Kontakt bleibt, wenn man gerade wie du so als Solo-Entwickler auch viel alleine am Schreibtisch sitzt? Ist zum Beispiel auch Einsamkeit, ist das was ab und zu vielleicht auch mal ein Thema ist?
Für andere in meiner Situation mit Sicherheit, ich komme damit ganz gut klar irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber ich arbeite auch ganz gern so vor mich hin alleine. Natürlich ist es trotzdem ein Thema und da ist es auch super gewesen, dass ich eben in der Produktion von Mindlock einen Publisher an meiner Seite hatte. Das war so ein bisschen wie so ein Kollegenersatz. Also wenn man dann alle zwei Wochen Meetings miteinander hatte und sich mal ausgetauscht hat über den aktuellen Stand, was besprochen hat. Die hatten auch sehr viel Freude und Lust an dem Spiel und an der Geschichte und das war auch immer sehr inspirierende Gespräche. Und das war super, sowas dann zu haben, wenn man eh schon keine Kollegen hat.
Und ja, als Hundebesitzer muss man ja, wie du schon gesagt hast, regelmäßig vor die Tür und kommt mit anderen auch gut in Kontakt, ne?
Ja, das auch, klar.
Was hast du für einen Hund?
Es ist hauptsächlich Pudel, ist ein kleiner Mischling, ja.
Welche Rolle spielen Videospiele inzwischen in Deutschland und welche Rolle spielen vielleicht auch Videospiele aus Deutschland auf ja, dem internationalen und in der weltweiten Gaming-Szene und dem Gaming-Markt?
Also natürlich eine gigantische Rolle, wenn man guckt, was weltweit für einen Umsatz damit generiert wird. Die Spielebranche ist die größte Kulturbranche, also auch größer als der Filmbereich oder der Bücherbereich. Ich bin leider nicht so tief drin, weil ich ja auch erst seit neuestem jetzt so in der Branche mit dabei bin. Deswegen bin ich jetzt nicht voller Facts, die ich mitteilen kann, leider. Aber ja, die Größenordnung, die ist auf jeden Fall da.
Was sind so die aktuellen Trends in der Szene im Moment auch?
Ich glaube, so ganz klare Trends kann man gar nicht sagen. Das ist eigentlich ähnlich wie in der Filmindustrie. Es gibt einfach so viele Genres und für jedes Genre gibt es Fans und da passiert so viel parallel. Man kann gar nicht sagen, jetzt gibt es mal mehr Plattformer, jetzt gibt es mal mehr geschichtsorientierte. Also es gibt für jede Person, für jedes Belieben ein eigenes Genre und nichts davon, glaube ich, stirbt so wirklich aus. Das merkt man ja ganz krass auch gerade bei Mindlock. Selbst das Point-and-Click-Genre, das eigentlich am ehesten noch dazu gehört, dass man sagt, das stirbt vielleicht so langsam aus, weil es aus der Zeit gefallen ist, kann auch heute noch richtig gut ankommen und funktionieren. Also da passiert alles parallel und wird parallel gespielt.
Wie kommt man an dein Spiel, Ruben?
Das gibt es online zu kaufen, da kann man das dann runterladen. Physisch gibt es das leider nicht. Physisch geht auch natürlich sehr stark heutzutage zurück. Die Läden, wo man dann wirklich die Spiele haptisch in der Hand hält, das nach und nach baut das Ganze ja leider ab. Ist auch ein bisschen schade, muss ich sagen, weil man halt nicht mehr so das sichtbar bei sich im Regal sammelt. Aber das ist halt eben auch so ein Trend heute. Und genau, es ist natürlich auch teuer, die Spiele dann überall zu vertreiben in physischer Form.
Gibt es da auch eine Szene von, sagen wir mal, Spielesammlern, so wie Leute Platten sammeln, Vinyl sammeln, dass Leute auch sagen, oh, ich will diese Spiele haben,
natürlich, in physischer Form? Klar, also es gibt auch Leute, die sammeln das super gern und haben dann riesige Regale voll damit. Ich sehe da immer so ein bisschen die Parallele zum Filmbereich auch. Ich habe auch einen Freund, der sammelt super viele Filme und hat ganze Regale voll. Das gibt es bei Spielen natürlich ganz genauso.
Wie war das jetzt, nachdem du mit dem Deutschen Entwicklerpreis für die beste Story dein Spiel ausgezeichnet wurde? Gab es auch Anfragen nochmal an dich? Melden sich dann Leute, Publisher, Verlage, die sagen, hey, kannst du nicht auch mal was für uns machen?
Nee, so direkt passiert das jetzt nicht. Aber natürlich, wenn man vernetzt ist, ist das immer gut. Also für die Zukunft, man weiß ja nie, wofür es dann nochmal gut ist. Wie auch schon gesagt, ich habe ja mit Budi auch schon gesprochen von den Rocket Beans. Also den kennt man ganz gut in der Branche. Und vielleicht kann der mir dann auch mal ein bisschen irgendwie helfen mit ein bisschen Reichweite, was Mindlock angeht. Das sind so Sachen, das sind Potenziale dann, da muss man abwarten, aber vernetzt zu sein ist generell immer eine gute Sache.
Bleibt beim Spieleentwickeln auch noch ausreichend Zeit, selbst zu spielen, außer das eigene Spiel, was du dann eben gerade entwickelst?
Das ist das Traurige, das nimmt ziemlich stark ab. Also früher, im Studium, Schulzeit, habe ich schon sehr viel selbst gespielt Und man merkt halt, dass es doch so viel Arbeit geworden ist, wo man halt hinten dran bleiben muss, dass so das Hobby selbst zu spielen doch natürlich auch abnimmt. Also ich will mich auch weiterhin inspirieren und will natürlich auch dranbleiben, andere Spiele zu spielen, weil das ist auch super wichtig, wenn man selbst entwickelt, zu gucken, wie machen andere ihre Menüführungen heutzutage. Dynamiken ändern sich vielleicht so ein bisschen, dass man nicht mehr ewig lange Texte lesen will, sondern Dinge auch schneller sein müssen, auch gerade im Point-and-Click-Genre. Deswegen ist es halt schon gut, da auch so ein bisschen up-to-date zu sein. Aber es ist natürlich zurückgegangen.
Über den Tellerrand oder ja, den Gartenzaun ein bisschen zu gucken, was die anderen machen. Was hast du als nächstes geplant? Wird es eine Fortsetzung von Mindlock geben?
Ja, tatsächlich. Der Game Awards Saar steht ja jetzt auch an. Das ist auch super schön. Der ist tatsächlich noch diese Woche am Mittwoch. Und da habe ich auch das Konzept für meine Fortsetzung eingereicht. Also nicht nur Mindlock selbst, The Apartment, sondern die Fortsetzung, die dann kommen wird. Eine neue Episode sozusagen. Und im Gegensatz zum ersten Teil, der sehr klaustrophobisch wirkt, in einem engen, kleinen, dreckigen Apartment, wo das spielt, wird das dann in der freien Natur auf einer einsamen Insel spielen. Aber trotzdem, dafür habe ich in der Geschichte gesorgt, dass es sich nach einem Mindlock anfühlt und einen ähnlichen vertrauten Vibe hat. Genau, nur eine ganz neue Erzählung.
Und wenn man will, kann man dir ja in deinem Alltag auch ein bisschen über die Schulter schauen auf deinem Instagram-Kanal, Ruven.
Genau, da poste ich immer regelmäßig so ein bisschen, woran ich gerade arbeite. Jetzt dieses Jahr sind es halt mehr Preisverleihungen und solche Sachen. Da bin ich noch nicht so akut am Entwickeln. Aber sobald es dann nochmal weitergeht, dann werde ich da nochmal ganz viel posten, wo man sieht, die Grafik entsteht gerade, dies und das entsteht gerade. Das ist dann auch immer ganz spannend.
Was ist noch so ein Traum oder auch dein Wunsch als Spieleentwickler?
Ich würde mir wünschen, dass es einfach genauso weitergehen darf, dass ich jetzt bald nochmal weiterentwickeln darf und dann die Finanzierung auch steht. Und ja, wenn ich das ewig so weiterführen dürfte, das wäre großartig. Ist natürlich auch die große Frage, ob das klappt. Das steht natürlich nicht festgeschrieben.
Da wünsche ich dir, dass es klappt und drück dir die Daumen und vielen Dank, dass du heute mein Gast warst und nochmal herzlichen Glückwunsch zum Deutschen Entwicklerpreis. Danke für das Gespräch, Ruven.
Vielen, vielen Dank. War schön, hier zu sein.
Aus dem Leben, der SR3-Talk am Dienstagabend ab 18.10 Uhr gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.